Einen schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Ich möchte heute Morgen einige Gedanken mit Ihnen teilen, die mich zurzeit sehr beschäftigen. Ich nenne diese Gedanken Plädoyer für die Mitte. Ja, was meine ich damit? Ich stelle immer wieder fest, wie sehr unsere Kirche bereits gespalten ist, im Klerus und in den Pfarreien. Da ist die Rede von den Progressiven und den Konservativen oder den Linken und den Rechten oder den Traditionalisten und den Liberalen und so weiter. Ich meine, dass solche Bezeichnungen grundsätzlich sehr unglücklich sind, weil sie nie ganz zutreffend sind. Es gibt zum Beispiel sogenannte Progressive, die seit Jahrzehnten an ihren ewig gleichen Forderungen festhalten, also eigentlich sehr konservativ in ihrer Haltung sind. Die Begriffe sind also etwas unklar. Sie sagen nicht das, was sie eigentlich sagen wollen. Und doch wird eben durch diese Bezeichnungen versucht, sich die Welt sehr einfach zurechtzulegen. Alles, was geschieht, vor allem natürlich in der Kirche, wird durch die eigene Brille betrachtet und oft genug lieblos kommentiert. Die Priester, die irgendwo in der Mitte stehen, haben einen schweren Stand. Für die Linken sind sie zu wenig links, für die Rechten zu wenig rechts. Viele halten sie für farblos, weil sie versuchen, alles aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und andere Meinungen nicht von vornherein zu verurteilen. Je extremer die Positionen sind, egal auf welcher Seite, desto mehr werden das kirchliche Geschehen oder Aussagen des Heiligen Vaters, Aussagen von Bischöfen oder auch Aussagen und Verhaltensweisen von Mitbrüdern nur noch dahingehend gelesen und betrachtet, um zu schauen, was daran falsch ist. Und falsch ist natürlich, was nicht der eigenen Überzeugung entspricht. Ich meine, es sei der heilige Ignatius von Loyola gewesen, der einmal gesagt hat, es solle uns darum gehen, in erster Linie die Aussage des Nächsten zu retten und nicht von vornherein schon zu verurteilen. Ich glaube, das stände uns gut an, jeweils die Aussagen anderer oder auch der Kirchen in dieser Weise zu betrachten, was hilfreich und gut für uns ist. In diesen Auseinandersetzungen werden auch Äußerlichkeiten immer wichtiger. Zum Beispiel die Frage, ob ein Priester Priesterkleidung trägt oder Hemd und Krawatte, Strickjacke und Birkenstock-Sandalen oder was auch immer. Ob er jeden Tag die Heilige Messe feiert, auch allein, wenn er keine Gemeindemesse hat. Ob er bei großen Gottesdiensten konzelebriert oder im Volk mitfeiert. Das sind natürlich schon wichtige Dinge, wichtige Zeichen, die ich aufgezählt habe. Aber manchmal gehen die Beurteilungskriterien so in kleine Details über, dass es bisweilen bizarre Formen sind, nach denen geurteilt wird. Es geht mir auch nicht um diese Äußerlichkeiten, sondern darum, dass nur ein einziges Bild vom Priester als richtig anerkannt wird. Der Priester in der Mitte gilt als farblos oder anpasserisch, weil er nicht gleich aus der Hüfte auf alles schießt, was nach seiner Meinung nicht seiner Meinung entspricht. Er versucht abzuwägen, was der Ehre Gottes und dem Heil der Menschen mehr dient. Da braucht es manchmal eben ein wenig Geduld und einen langen Atem, um den Menschen zu ermöglichen, allmählich Schritte zu tun. Manchmal braucht es ein klares Wort und eine eindeutige Weisung, damit sich Menschen berühren und verändern lassen. Aber es gibt eben nicht nur die eine Taktik, die eine Richtung, in die wir gehen. Ein schönes Bild, die Haltung des Priesters in der Mitte ausdrückt, ist das, man kann einem Mitmenschen die Wahrheit wie einen nassen Lappen ins Gesicht schlagen oder man kann sie ihm hinhalten wie einen Mantel, in den er dann selber hineinschlüpft. Oder vielleicht eben auch nicht hineinschlüpft. Aber das muss jeder Mensch in seiner Freiheit ohnehin selber entscheiden. Der Priester in der Mitte ist sich einfach bewusst, dass Weise weder alles nivellieren kann, so als gäbe es keine Wahrheit, noch dass er die anderen zu irgendetwas zwingen kann. Das ist oft ein sehr mühsamer Weg, der viel Geduld abverlangt. Aber mit der weiten Sicht und dem langen Atem lässt sich bisweilen mehr erreichen als mit der Brechstange. Nur stößt er oft auf wenig Verständnis. Von Gott heißt es in der Heiligen Schrift, dass er langmütig und barmherzig ist. Ich denke, das sollte mir auch für uns zu Herzen nehmen, dass wir langmütig und barmherzig sind, dass wir einen langen Atem haben, eine Vision, eine langfristige Perspektive, um mit Geduld die Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen, Schritte zu tun. Wir können vielleicht in einem kleinen Augenblick der Pause darüber nachdenken, wo ich stehe und wie barmherzig und wie vertrauensvoll ich auch auf die Vorsehung Gottes bin. Beispiele anfügen. In den 70er Jahren wurden in der Schweiz in vielen Pfarreien sogenannte Bußfeiern mit Generalabsolution eingeführt, weil kaum mehr jemand zur Beichte kam. Heute kommt man wieder allmählich davon weg, weil der Weg der Versöhnung nicht ohne das persönliche Bekenntnis geht. Die Progressiven wehren sich nun gegen die Abschaffung der Generalabsolution, weil sie sie damals als Befreiung erlebt hatten und nun weiter daran festhalten wollen, auch wenn die Zahl der Teilnehmer bei diesen Bußfeiern landesweit rückläufig ist. Die Konservativen dagegen sagen, dass es ohnehin immer verboten war und nur die Leute von der Beichte ferngehalten habe. Die in der Mitte stehen, sie sehen, dass damals auf eine Krisensituation reagiert werden musste, ja, man neue Wege suchen musste. Sie anerkennen, dass aus positivem Antrieb etwas versucht wurde, auch wenn man heute aus meiner Sicht sagen muss, dass sich diese Wege nicht wirklich langfristig bewährt haben. Also müssen wir weitersuchen, wie wir die Menschen wieder erreichen können. Für die Progressiven nun sind sie diejenigen, die etwas Liebgewonnenes aufgeben wollen. Für die Konservativen sind sie nun die, die zu viel Verständnis hatten für Wege, die sich vielleicht nicht so, als so gut erwiesen haben. Aber auch heute suchen wir wieder neue Wege und ich hoffe, dass wir auch da kreativ und innovativ Wege suchen dürfen. Oder ein anderes Beispiel. Konservative Priester lehnen in vielen Bereichen die Mitsprache der Laien in der Pfarrei ab. Der Priester ist der Geweihte, er entscheidet und leitet die Pfarrei. Allenfalls hat er noch einen pastoralen Rat, der ihn beraten darf, aber entscheiden tut er doch lieber allein, der Rat wird als notwendiges Übel toleriert. Die progressiven Priester wollen selber nichts mehr entscheiden. Sie nehmen kaum mehr Führungsverantwortung wahr, entschuldigen sich fast, dass sie sich zum Priester haben weihen lassen, weil ja Verheiratete und Frauen nicht Priester werden können. Die Priester in der Mitte sind dankbar, dass sie sich in vielen Entscheidungen mit Laien in der Pfarrei absprechen können, dass sie gewisse Aufgaben delegieren können, weil andere die Materie ohnehin besser verstehen. Sie entscheiden jedoch in pastoralen Angelegenheiten und nehmen darin ihre Führungsverantwortung wahr. Das Tragische an diesen beiden Beispielen ist nicht so sehr die unterschiedliche Haltung der beiden extremen Positionen, sondern dass die Positionen so verhärtet worden sind, dass den Vertretern einer anderen Meinung entweder die Rechtgläubigkeit oder auf der anderen Seite die Menschenfreundlichkeit oder Kommunikationsfähigkeit abgesprochen wird. Diese Verhärtungen führen zu Spaltungen. Jeder Priester, der eine neue Stelle antritt, kann ein Lied davon singen, wie schwierig es sein kann, wenn sein Vorgänger allzu sehr die eigenen Ideen in der Pfarrei verwirklicht hat, besonders in der Liturgie. Aber warum erzähle ich solche Dinge bei einem geistlichen Morgenimpuls? Es geht mir nicht um Kirchenpolitik, sondern um Grundüberzeugungen, eben genau um geistliche Haltungen. Ich bin überzeugt, dass die Priester für die ihnen anvertraute Herde da sein sollen, nicht umgekehrt. Wenn es dem Priester gelingt, seiner Pfarrei zu zeigen, ich liebe euch, ich bin für euch da, ich teile mein Leben mit euch, ich gehe den Weg mit euch, dann kommt es nicht so sehr darauf an, ob einer kirchenpolitisch etwas mehr links oder mehr rechts steht. Aber je extremer die Positionen werden, desto schwieriger ist es, genau diese Liebe zu vermitteln. Man kann es natürlich nie allen recht machen, aber je mehr einer in der Mitte steht, desto mehr ist er bemüht, möglichst viele anzusprechen und sie mit auf den Weg zu nehmen. Ihm ist die ganze Herde seiner Pfarrei anvertraut, nicht nur die, die auf seiner Linie sind. Daher ist auch die Liturgie nicht Tummelplatz für die Vorlieben des Priesters, sondern Ort, an dem sich die Seele zu Gott erhebt, an dem sich Himmel und Erde, diesseits und jenseits berühren. In der Mitte sein bedeutet auch, dort zu sein, wo Jesus ist. Wenn wir uns in seinem Namen versammelt haben, er ist alles, ohne ihn sind wir nichts. Wir suchen die Begegnung mit ihm in den Sakramenten und in der Heiligen Schrift. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was wir feiern und lesen, so wird die Begegnung mit ihm uns allmählich verändern und unser Verständnis vertiefen. In vielen Bereichen des kirchlichen Lebens sind wir offensichtlich etwas mutlos und hilflos geworden. Wir wissen nicht, wohin der Heilige Geist uns noch führt, ja, wir spüren bisweilen nicht einmal mehr, dass er uns führt. Aber ich bin überzeugt, wenn wir Versöhnung suchen, wenn wir einander mit Respekt und Liebe begegnen, wenn wir gemeinsam uns immer wieder auf Gott ausrichten und ihn in unserer Mitte aufnehmen, in den liturgischen Feiern, im Lesen der Bibel, im gemeinsamen Gebet, so können wir voll Zuversicht in die Zukunft gehen, denn er ist unsere Zukunft. Aber wir müssen uns von den harten und lieblosen Verurteilungen verabschieden. Extreme Positionen helfen nicht, heilen nicht, sondern sie trennen. Ausgleich suchen ist nicht gleichbedeutend mit farblos und entscheidungsunfähig zu sein. Daher mein Plädoyer für die Mitte. Wer in der Mitte steht, wird von links und rechts angegriffen oder wenigstens belächelt. Aber von der Mitte aus geht Verständnis sowohl nach links wie nach rechts. Von der Mitte aus können wir vermitteln. Und in der Mitte stehen wir bei Jesus, dem allein das Urteilen zusteht. Morgen feiern wir den letzten Sonntag im Kirchenjahr, den Christkönigssonntag. Wir erwarten frohen Herzens die Wiederkunft Christi in seiner Herrlichkeit. Er wird dann über echt und unecht, über wahr und falsch urteilen, nicht wir. Also sollen wir sein Urteil nicht schon in unseren Herzen vorwegnehmen. In der Überzeugung, dass Gott der Herr des Lebens ist und alles, auch unsere Herzen, in seinen Händen trägt, bitten wir ihn um seinen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, stärke, behüte und befreie euch, der allmächtige und treuliebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.